das Einzige, in Anführungszeichen, was die Bewegung versucht, ist, das aktuelle wirtschaftliche Handeln wieder in Einklang zu bringen mit dem, was sowieso schon in unserem Grundgesetz steht.
Und dann haben wir gesagt, nee, wir verkaufen gar nicht mehr über Amazon und haben auf da wirklich einen ganz erheblichen Anteil Umsatz verzichtet, vor allen Dingen potenziellen Umsatz, weil wenn das so weitergewachsen wäre, hätte das wirklich was ausgemacht. Und das fühlt sich verdammt gut an.
Moin bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Hier sind wie immer Elske
und Nils.
Ja, und wir haben heute zu Beginn erst einmal eine Ankündigung.
Genau, wir haben nämlich ein bisschen aufgerüstet und wenn ihr jetzt in eurer Podcast-App einmal ein bisschen runterscrollt und euch die Folge genau anschaut, dann seht ihr wahrscheinlich, dass wir jetzt Kapitelmarken haben, mit denen ihr ein bestimmtes Kapitel auswählen könnt. Außerdem haben wir dazu auch Bilder, die wir euch dann zeigen können. Und das ist heute schon relativ nützlich in der heutigen Folge.
Ich glaube auch. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, die heutige Folge ist etwas länger als die letzten beiden. Aber das liegt einfach daran, dass wir bei unserem heutigen Thema Gemeinwohlökonomie zwei verschiedene InterviewpartnerInnen hatten.
Genau, wir haben nämlich zum einen mit Lisa Buddemeier gesprochen. Die ist ausgewiesene Gemeinwohlökonomie-Expertin der Regionalgruppe der Kielregion. Und deswegen haben wir sie direkt angesprochen, ob sie Lust hat, mit uns die Folge zu machen. Und sie hat uns direkt empfohlen, auch noch Ocean Basis zu kontaktieren.
Genau, denn Ocean Basis ist ein Kieler Unternehmen, das sich momentan Gemeinwohl bilanzieren lässt. Und wir fanden es ganz spannend, die Unternehmensperspektive heute auch mit einzubringen. Und deswegen habe ich mich mit Ines Linke und Christian Koch getroffen und ja, über das Thema mit ihnen gesprochen.
Genau, und wir haben uns total gefreut, dass wir beide Perspektiven beleuchten konnten. Einmal den theoretischen Rahmen, was bedeutet eigentlich die Gemeinwohlökonomie und dann noch das praktische Beispiel dabei haben. Und wir hoffen, dass euch das auch hilft, das Thema besser zu verstehen. Und es lohnt sich wirklich, sich beide Interviews anzuhören, denn beide sind richtig gut geworden, finde ich.
Auf jeden Fall. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo liebe Lisa, herzlich willkommen bei Kieltopia, schön, dass du heute da bist. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, gerne und danke für die Einladung, Nils. Wie du schon sagtest, ich bin Lisa und meine Rolle, in der ich heute hier bin, ist die als Gründungsmitglied und Koordinatorin der Gemeinwohlökonomie-Gruppe in Kiel. Das ist nur eine von vielen Rollen, die ich habe. Ansonsten bin ich selbstständig tätig als Beraterin, Trainerin, Coach und begleite Individuen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen und bin seit letztem Jahr ausgebildete Gemeinwohlökonomieberaterin.
Super, dann kommen wir direkt auf die Gemeinwohlökonomie zu sprechen. Möchtest du einmal ein bisschen dieses Wirtschaftsmodell erklären, was das genau ist und wie das funktioniert?
Ja, gerne. Das ist natürlich eine sehr komplexe Fragestellung, weil es ein sehr großes Modell ist. Aber vielleicht das Zentralste des Modells, denke ich, ist die sehr klare Haltung dahinter, was den Nutzen der Wirtschaft als solches angeht. Nämlich die ganz klare Überzeugung, dass der Gewinn, der finanzielle Gewinn nur Mittel zum Zweck ist und dass das Ziel des Wirtschaftens die Mehrung des Gemeinwohls ist. Diese Grundüberzeugung bildet letztendlich den Kern des Modells. Und dann gibt es verschiedene Grundwerte, die definiert sind, um dieses Ziel zu erreichen. Das sind Werte, die sich auch an den Grundwerten demokratischer Gesellschaften orientieren, und zwar die Werte Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Und diese Werte werden dann letztendlich konsequent angewendet auf alle wirtschaftlichen Aktivitäten.
Ich glaube, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, aber könntest du einmal nochmal deutlich machen, was genau der Unterschied oder der zentrale Unterschied ist zwischen der Gemeinwohlökonomie und dem Kapitalismus, den wir ja jetzt gerade haben?
Ja, ich glaube, man kann im Wort eigentlich schon den zentralsten Unterschied festmachen. Wenn man das Wort Kapitalismus nimmt, es gibt so eine schöne Aussage von Christian Felber, dem Mitbegründer der Gemeinwohlökonomie, der zu dem Wort Kapitalismus sagt, misstraue jedem Ismus. Und das sozusagen, das war das Wort, was vor dem Ismus steht, immer den höchsten Wert in diesem Ismus darstellt. Das heißt, im Kapitalismus ist der höchste Wert eben das Kapital selber. Der Sinn und Zweck des Wirtschaftens ist hier ganz klar die Mehrung des Kapitals, also die Profitmaximierung. Und wie ich gerade schon sagte, der zentrale oder die Grundüberzeugung in der Gemeinwohlökonomie ist, dass der Sinn und Zweck des Wirtschaftens die Mehrung des Gemeinwohls ist. Das ist, glaube ich, wirklich der ganz fundamentale Unterschied zwischen dem Gedankengut und dem Wirtschaftsmodell der Gemeinwohlökonomie und dem kapitalistischen Wirtschaftsmodell. Was wichtig ist, ist festzuhalten, dass die Gemeinwohlökonomie sich nicht von der Marktwirtschaft abwendet, aber sie wendet sich ganz klar ab von einer kapitalistischen Marktwirtschaft und möchte diese ersetzen durch eine ethische Marktwirtschaft. Also eine Marktwirtschaft, die sich ganz klar an ethischen Prinzipien orientiert, beziehungsweise anders ausgedrückt eine Marktwirtschaft, die das, was im Grundgesetz steht, das, was in demokratischen Verfassungen steht, das berücksichtigt und sich an diesen Werten orientiert.
Du hast vorhin gesagt, dass eben die Wirtschaft nach diesen bestimmten Grundwerten orientiert sein sollte. Wie funktioniert das genau? Also wie wird das dann angewandt?
Da muss man jetzt gucken, auf welcher Ebene man sozusagen guckt. Wenn man auf der Ebene eines einzelnen Unternehmens guckt, dann gibt es dafür die Gemeinwohlbilanz beziehungsweise die Gemeinwohlmatrix. Das ist sozusagen das Managementinstrument, was die Grundwerte der Gemeinwohlökonomie übersetzt in konkretes unternehmerisches Handeln. Und da eine Vielzahl an Indikatoren definiert, anhand derer dann gemessen werden kann, wie gemeinwohlorientiert ein Unternehmen ist, beziehungsweise sind diese Indikatoren und die Beschreibung eines gemeinwohlorientierten Handelns im Sinne dieser Indikatoren eine gute Messlatte für Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen unser Handeln konsequent an den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie ausrichten. Und das wird sehr konsequent durchdekliniert, wirklich durch alle, in der Gemeinwohlökonomie heißt es dann Berührungsgruppen des Unternehmens. Das heißt, letztendlich wird sozusagen der gesamte Produktzyklus und die gesamte Lieferkette betrachtet. Das fängt an bei den LieferantInnen, dann geht es um die Berücksichtigung dieser Werte in Bezug auf die FinanzpartnerInnen und die Eigentümerstruktur des Unternehmens. Die Berücksichtigung dieser Werte im Umgang mit den eigenen Mitarbeitenden, im Umgang mit KundInnen und Mitunternehmen und im Umgang oder in der Beziehung, die das Unternehmen zum sozialen Umfeld und zur Gesellschaft hat.
Okay, und dann wird innerhalb dieser Matrix, wird es dann bewertet oder wie funktioniert das?
Genau, also es gibt diese Matrix, vielleicht um das nochmal zu verstehen, ist so aufgebaut, es gibt wirklich die vier Grundwerte, die bilden die Spalten der Matrix und die gerade aufgezählten Berührungsgruppen bilden die Zeilen der Matrix und daraus ergeben sich dann 20 Zellen. Und jede Zelle hat nochmal ein ausformuliertes Set an Indikatoren. Und in der Tat, wenn ich jetzt mein Unternehmen gemeinwohl bilanzieren lassen möchte oder die Gemeinwohlbilanz, den Gemeinwohlbericht für mein Unternehmen erstellen möchte, dann muss ich alle diese Fragen beantworten und dann wird anhand meiner Antworten und meiner Daten zu diesen Indikatoren werden die einzelnen Zellen bewertet.
Wie viele Punkte kann man dann in jeder Zelle bekommen?
Pro Zelle kann man maximal 50 Punkte bekommen, macht bei 20 Zellen eine maximale Gemeinwohlbilanzsumme von 1000 Punkten. Ich glaube, die hat noch nie ein Unternehmen bekommen. Wenn man 700 Punkte hat, dann steht man schon sehr, sehr gut da. Also die Ansprüche sind schon sehr, sehr hoch. Und was wichtig ist, ist, man kann auch Minuspunkte bekommen. Also wenn man sich nur an gesetzliche Vorgaben hält, dann bekommt man in den meisten Zellen 0 Punkte. Das heißt, eine positive Punktzahl heißt, dass ich als Unternehmer schon oder Unternehmerin schon über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehe und mich für das Gemeinwohl einsetze durch meine Art des Wirtschaftens. Und wenn ich eben Gesetzeslücken ausnutze oder gar ja, mich entgegen der gesetzlichen Vorgaben verhalte, dann kann ich insgesamt bis zu 3000 Minuspunkte bekommen.
Und wer entwickelt diese Matrix? Hat das einfach Christian Felber sich überlegt oder wird das regelmäßig überarbeitet und evaluiert?
Ja, gute Frage. Es gibt für die Entwicklung dieser Matrix ein sogenanntes Matrix-Entwicklungsteam. Denn ich hatte ja gerade schon gesagt, zwei Grundwerte der Gemeinwohlökonomie sind Transparenz und Mitentscheidung. Und das wird letztendlich auch im innerhalb der Bewegung sehr konsequent gelebt. Von daher würde es nicht zu den Grundwerten der Bewegung passen, wenn jetzt eine Einzelperson sich das einfach ausdenkt. Sondern es gibt, wie gesagt, ein Team von Leuten, das besteht aus UnternehmerInnen, die sich zu den Grundwerten der Gemeinwohlökonomie bekennen, BeraterInnen, anderen Experten, Interessierten aus der Zivilgesellschaft, die gemeinsam diese Matrix kontinuierlich weiterentwickeln.
Wie kommen wir dann jetzt, also wenn wir jetzt diese Matrix haben und Unternehmen bewerten, wie kommt man dann jetzt vom Kapitalismus zur Gemeinwohlökonomie?
Das ist natürlich eine große Frage und es passiert natürlich nicht allein dadurch, dass es einzelne Pionierunternehmen gibt, die beschließen, für sich die Gemeinwohlbilanzierung zu machen. Die aktuelle Herausforderung ist ja, dass in dem aktuellen Wirtschaftssystem beziehungsweise unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen gemeinwohlorientiertes Wirtschaften durchaus teuer ist. Das heißt, es gibt Entscheidungen, wo ich als Unternehmer oder Unternehmerin mich entscheiden muss, naja, treffe ich die jetzt zugunsten meiner Gewinnmaximierung oder treffe ich die zugunsten des Gemeinwohls? Und wenn wir das System transformieren wollen, dann braucht es an der Stelle neue Rahmenbedingungen. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen Gewinnmaximierung und Gemeinwohlmaximierung, der kann letztendlich durch eine geeignete Rahmengesetzgebung aufgelöst werden. Und das ist wirklich das, was es braucht, um insgesamt auf gesamtgesellschaftlicher Ebene vom Kapitalismus in eine Gemeinwohlökonomie zu kommen.
Okay, und dabei ist doch eine Idee, die Steuern anzupassen an die Gemeinwohlbilanzierung, oder?
Es gibt einen Ansatz, wonach Unternehmen, die eine positive Gemeinwohlbilanz haben, steuerliche Erleichterungen bekommen können. Letztendlich, glaube ich, gibt es da viele Ansätze, die man kombinieren kann. Grundsätzlich kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, Arbeit zu besteuern oder ob es nicht sinnvoller wäre, Ressourcenverbrauch zu besteuern. Also man kann da noch sozusagen eine leichte Anpassung des Steuersystems innerhalb des funktionierenden Systems könnte sein, dass Unternehmen mit einer positiven Gemeinwohlbilanz hier steuerliche Vorteile bekommen. Und das ist etwas, worauf durchaus die Bewegung auch hinarbeitet. Wenn man das Thema nochmal grundsätzlicher anguckt, dann braucht es, glaube ich, noch eine viel grundlegendere Reform des Steuersystems. Dafür bin ich aber nicht die Fachexpertin.
Wie viele Unternehmen haben denn so eine Bilanz aufstellen lassen?
Es sind weit über 600, also meine letzte sozusagen offizielle Zahl sind über 600 Unternehmen. Seitdem sind aber schon wieder viele neue dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob jemand die ganz aktuelle Zahl hat. Was man feststellen kann, ist, dass es einen Trend gibt, dass sozusagen die Zahl der Unternehmen pro Jahr, die sich bilanzieren lassen, zunimmt. Und gerade auch hier in der Region darf ich selber ganz aktiv damit dran mitarbeiten, diese Zahl noch weiter voranzutreiben.
Jetzt ist ja die Gemeinwohlökonomie eine Idee, wie man unsere Wirtschaft nachhaltiger gestalten kann. Aber es gibt ja auch noch sehr, sehr viele andere und viele davon basieren ja auf der Grundidee, dass Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen nicht funktioniert und dass die Wirtschaft nicht weiter wachsen darf oder sogar schrumpfen muss. Wie steht denn die Gemeinwohlökonomie zu dieser Frage?
Ja, soweit ich weiß, gibt es nicht die eine offizielle Haltung der Gemeinwohlökonomie. Es gibt eine große Verbundenheit mit dem Konzept der Donut-Ökonomie von Kate Raworth. Und die formuliert so schön, dass sie sagt, das Ziel sei es, to meet the needs of all people within the means of the living planet. Also es geht einerseits darum, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen und andererseits darum, die planetaren Grenzen zu achten. Und wenn man das jetzt auf die Wachstumsfrage überträgt, muss man zu dem Schluss kommen, es gibt Wirtschaftsbereiche, die wachsen müssen, um menschliche Grundbedürfnisse befriedigen zu können, und zwar nicht nur hier, sondern weltweit. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Wirtschaftsbereiche, die ganz klar schrumpfen müssen. Und das ist in gewisser Weise auch in der Gemeinwohlbilanz abgebildet, weil es hier Zellen gibt in dieser, also einzelne, zwei von diesen 20 Zellen, wo es konkret auch darum geht, welchen Mehrwert bringt denn das Produkt, welchen Nutzen hat das Produkt, also ist es überhaupt ein sinnvolles Produkt? Und die Frage ist insofern, denke ich, gar nicht so sehr, muss die Wirtschaft wachsen oder muss die Wirtschaft schrumpfen, sondern welche Bereiche der Wirtschaft müssen wachsen und welche müssen schrumpfen. Und ob das dann in Summe ein Nettowachstum oder Netto-Schrumpfung ist, halte ich für zweitrangig.
Dann würde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen konkreter und regionaler zu werden, weil wir sind ja in Kiel und wollen auch ein bisschen über Kiel sprechen. Wenn jetzt die Gemeinwohlökonomie quasi die Leitidee der Kieler Wirtschaft ist, wie könnte Kiel denn dann aussehen?
Ja, da müssen wir jetzt natürlich auch noch unterscheiden. Wir haben jetzt nur über die Gemeinwohlbilanzierung von Unternehmen gesprochen. Wenn wir von Kiel sprechen, glaube ich, lohnt es sich an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass sich auch Gemeinden und Städte Gemeinwohl bilanzieren lassen können. Du hast jetzt ja nach der Wirtschaft gefragt. Ich glaube, ein ganz wichtiger erster Schritt oder Hebel könnte hier sein, dass die lokalen Wirtschaftsförderinstitutionen selbst sich intensiv mit dieser Gemeinwohlbilanz beschäftigen und dann ihre gesamten Förderprogramme danach ausrichten. Das wäre etwas, wo man einen großen Hebel hätte, um ganz, ganz viele Unternehmen zu erreichen. Wenn man aber auf Kiel als Ganzes guckt, dann geht es natürlich nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um die Verwaltung und da letztendlich um alle Bereiche innerhalb der Verwaltung, die noch viel gemeinwohlorientierter werden können.
Total spannend, dass es diese Bilanzierung dann auf verschiedenen Ebenen gibt, also für die Unternehmen als auch für Verwaltung. Wie sieht denn, also gibt es dann bei einer Verwaltung auch eine Gemeinwohlmatrix?
Genau, es gibt auch eine Gemeinwohlmatrix. Die einzelnen Zellen sind da etwas anders definiert. Und das Spannende hier ist ja, dass viele, wenn man sich mit Gemeinden unterhält, dann sagen die manchmal, ja, wir sind ja per se per Auftrag gemeinwohlorientiert. Das ist richtig. Sollten sie sein per Auftrag. Aber wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel, was öffentliche Ausschreibungen angeht, also auch Verwaltungen sind ja in gewisser Weise sozusagen, haben wirtschaftliche Aktivität, weil sie nämlich ganz viele Aufträge erteilen, dann ist in diesen Ausschreibungen oft der Preis das entscheidende Kriterium für die Auswahl eines Bieters und nicht gemeinwohlorientierte Elemente. Also hier ist sozusagen der Gap zwischen dem, was per Auftrag die Verwaltung sein sollte und dem, wie dann agiert wird, oft sehr, sehr groß. Und die Gemeinwohlbilanzierung einer Stadt oder einer Gemeinde kann genau dabei helfen, diese Lücken auch aufzudecken und da klar für sich nochmal zu definieren, was für Maßnahmen können ergriffen werden, um diese Lücken kleiner werden zu lassen.
Ich finde es total spannend, dass diese Gemeinwohlökonomie so ein Instrument auch sein kann. Also nicht nur, um jetzt die Wirtschaft zu steuern oder alles mehr auf Gemeinwohl auszurichten, sondern auch, um intern mal zu schauen, was eigentlich gut läuft und was nicht. Mhm. Ich hatte auch den Eindruck, dass es auch bei Unternehmen eine große Motivation ist, sich Gemeinwohl bilanzieren zu lassen, um selbst bei sich selbst zu schauen, okay, was machen wir eigentlich gut und was nicht.
Genau, ich glaube, das ist das Zentrale. Also welche Summe da jetzt genau bei rauskommt bei der Bilanzierung, finde ich gar nicht so relevant, sondern viel relevanter finde ich, dass sich ein Unternehmen oder eben auch eine Stadtverwaltung dazu beschließt, wirklich mal genau hinzugucken und zwar alle Bereiche anzugucken und nicht die, die man sowieso im Fokus hat, sondern auf alles aufzugucken und dann zu gucken, okay, und wo sind jetzt meine nächsten Schritte, wie kann ich besser werden?
Und du bist jetzt Teil der Gemeinwohlökonomie-Gruppe der Kiel-Region, ist das richtig?
Korrekt.
Genau. Und damit seid ihr ja ein Teil einer viel größeren Bewegung eigentlich. Mhm. Könntest du einmal ein bisschen beschreiben, wie diese Bewegung aussieht und wie die organisiert ist?
Ja, also man kann sagen, es ist eine weltweite Bewegung, wobei diese weltweite Bewegung ganz klar Weltregionen hat, wo es stärker vertreten ist. Es ist sehr stark im deutschsprachigen Raum vertreten. In Spanien gibt es sehr viel. In Lateinamerika gibt es auch Regionalgruppen. Und diese Bewegung, ich habe gerade schon Regionalgruppen genannt, ist organisiert in Form von Regionalgruppen. Da gibt es inzwischen weltweit über 180. Und diese Regionalgruppen versuchen halt, diese Grundwerte der Gemeinwohlökonomie auf regionaler Ebene weiter in die Welt zu bringen. Und was die dann genau tun, ist ganz stark abhängig von den involvierten Akteuren. Viele Regionalgruppen und so auch wir in Kiel haben unterschiedliche Arbeitskreise, die sich insgesamt in unterschiedlichen Themenfeldern der Gemeinwohlökonomie widmen. Wir und andere Regionalgruppen eben auch haben zum Beispiel einen Arbeitskreis zum Thema Bildung, wo es darum geht, die Ideen an Schule, Hochschule, also im Rahmen der formalen, aber auch der nonformalen Bildung stärker ins Bewusstsein zu bringen. Es gibt einen Arbeitskreis Politik, der hat sich hier in Kiel jetzt ganz neu erst gegründet. Da geht es genau mit dem Fokus auf Stadtverwaltung oder auch andere Gemeinden hier in der Region. Und es gibt einen Arbeitskreis Wirtschaft, dem ich selbst mit angehöre, wo der Fokus ganz klar auf Unternehmen in der Region liegt.
Und was sind dann genau eure Aktivitäten hier in Kiel oder in der Region Kiel?
Es gab jetzt, gut, wir sind im Sommer letzten Jahres erst gegründet worden. Das heißt, wir haben noch überhaupt keine Zeit gehabt, wo wir außerhalb von pandemischen Bedingungen zusammenarbeiten konnten. Nichtsdestotrotz haben wir in dieser Zeit schon ein paar Projekte voranbringen können. Konkret gab es im letzten Wintersemester in Kooperation mit Open Campus und der Kieler Wirtschaftsförderung eine Veranstaltungsreihe, wo Studierende und regionale Unternehmen gematcht wurden, um einmal gemeinsam eine Einführung in die Gemeinwohlökonomie zu bekommen und dann einen sogenannten Gemeinwohlfokusbericht zu dem Unternehmen zu verfassen. Das ist ja kleiner als die Bilanz, aber es hat denselben Zweck, dass es sozusagen in alle Bereiche einmal reinleuchtet, ohne jetzt so detailliert nach Zahlen, Daten, Fakten zu fragen. Genau, da hatten wir 9 Unternehmen aus der Region, die durch Kleingruppen von Studierenden unter die Lupe genommen wurden. Wir haben aktuell eine Veranstaltungsreihe laufen bei der Juvidu-Akademie für Interessierte aus der Region und haben zum Beispiel vor 2 Wochen durfte ich gerade eine Ringvorlesung eröffnen mit einem Vortrag zur Gemeinwohlökonomie mit 140 Teilnehmenden. Genau, das vielleicht einfach als so ein paar Aktivitäten, die auch unter den Bedingungen der Pandemie stattgefunden haben, ganz konkret schon.
Ja, das ist ja schon eine ganze Menge dafür, dass es euch noch nicht mal ein Jahr lang gibt. Was ist denn jetzt aus deiner Gemeinwohlökonomie-Perspektive quasi, was ist deine Vision für Kiel, für die Zukunft?
Meine Vision für die Zukunft der Stadt Kiel wäre, dass sich die Stadt dazu entscheidet, sich ganz konsequent für die sozial-ökologische Transformation einzusetzen. Und das, ich hatte ja vorhin schon den Donut kurz angesprochen, also wirklich in diesem global gedachten Sinne, dass es einmal um die Befriedigung der Bedürfnisse, der menschlichen Bedürfnisse geht, aber gleichzeitig die globale Verantwortung allen Verhaltens mit in den Blick genommen wird. Also meine Vision für die Stadt wäre, dass die Menschen, die hier etwas zu entscheiden haben, ihren Blick weiten und nicht die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ihrer Kieler Bürgerinnen ausschließlich vor Augen haben, das natürlich auch, aber eben auch zukünftige Generationen mitdenken, die Umwelt mitdenken, Menschen, die im globalen Süden leben, mitdenken in ihren Entscheidungen, die ja letztendlich auch beeinflusst werden durch unser Konsumverhalten, Freizeitverhalten, was auch immer dazugehört. Also da wirklich ein konsequentes Bekenntnis zu den Zielen, die sich die Stadt ja schon gesetzt hat, als den Klimanotstand ausgerufen hat oder den Zukunftspreis oder wie der hieß, gewonnen hat. Also die Stadt Kiel hat schon ganz viele Ziele und vielleicht wäre meine Vision, dass die Stadt mutiger und entschlossener die eigenen Ziele auch in die Umsetzung bringt.
Angenommen, die Stadt wird das dann jetzt machen und sich stärker und aktiver noch dafür einsetzen. Was wird sich denn dadurch in Kiel verändern? Also wie sähe denn dann Kiel in deiner Zukunftsvision aus, konkret?
Ja, da kann man natürlich ganz, ganz unterschiedliche Bereiche in den Blick nehmen. Also wenn man jetzt das Thema Mobilität zum Beispiel anguckt, gehört definitiv eine autofreie Kiellinie dazu. Wenn man guckt insgesamt, was die Gestaltung und Stadtplanung angeht, ich finde, es gehört dringend ein aufgespülter Stadtstrand dazu, der ja zum Beispiel auch dazu führt, dass die Leute sich vor Ort erholen können und sich weniger bewegen müssen, dabei weniger CO2 freisetzen. Insgesamt wird mir für meinen Geschmack viel zu viel Beton nach wie vor in Kiel verbaut. Also da dürften gerne mehr Grünflächen sein oder wenn gebaut wird, dann so gebaut, dass auch die Gebäude ökologischen Prinzipien entsprechen und auch an den Gebäuden viel Grün ist. Es dürfen keine weiteren Parkhäuser mehr gebaut werden. Also einfach ein konsequenter Ausbau des Radverkehrs, ÖPNV, anstatt eben, wie gesagt, weiterer Parkhäuser. Und ja, was weiß ich, wenn dann schon ein Möbelzentrum, das ist die Frage, passt das eigentlich zu den Zielen der Stadt Kiel, dass da ein Möbelzentrum gebaut wird? Und wenn es denn dann schon gebaut wird, dann aber bitte da auch mit Auflagen, was eine ökologische Bauweise angeht. Also, naja, das vielleicht, um mal so ein ganz paar Punkte rauszugreifen, wie das konkret aussehen könnte in einer Stadt wie Kiel.
Ja, doch, ich glaube, da hast du schon viele Punkte angesprochen, die vielleicht uns selbst oder auch unseren HörerInnen auch so ein bisschen vorschweben.
Und doch einen letzten habe ich noch, der absolut dazu gehört. Und zwar auch ein konsequent sozial-ökologisch nachhaltiges Veranstaltungsmanagement. Insbesondere, wenn ich zum Beispiel an die Kieler Woche denke. Also gerade so ein Großevent mit solch einer Strahlkraft muss natürlich absolut dann auch an den Klima- und sonstigen Zielen der Stadt ausgerichtet werden. Das heißt, die großen Schwenkgrills mit dicken Bratwürstchen und Koteletts sollten vielleicht dann auch durch eine umweltverträglichere Ernährungsangebot ersetzt werden und vieles andere, was dazu gehört.
Ja, spannend. An so Veranstaltungen denkt man wahrscheinlich gar nicht so unbedingt bei diesem Thema. Was wären denn für dich die notwendigen Schritte jetzt, die in Kiel eingeleitet werden müssen, um diese Vision zu erreichen?
Ein ganz großer, wichtiger Schritt könnte zum Beispiel sein, dass sich die Stadtverwaltung dazu entschließt, die Gemeinwohlbilanzierung zu machen, weil das, wenn dieser Prozess sinnvoll gestaltet wird und eben alle Bereiche mit einbezogen werden, könnte das die Sensibilität innerhalb der Verwaltung extrem erhöhen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass das Thema einfach als Querschnittsthema verstanden wird und nicht es irgendwie innerhalb der Stadtverwaltung einen so einen Bereich gibt, der für diese Themen zuständig ist, sondern alle Bereiche müssen sich damit beschäftigen. Und ein ganz konkreter erster Schritt könnte zum Beispiel auch sein, dass die Stadt entschließt, das ist vielleicht etwas leichter realisierbar, als gleich die ganze Stadtverwaltung Gemeinwohl bilanzieren zu lassen, dass sie erstmal mit den kommunalen Eigenbetrieben anfängt und die nach und nach Gemeinwohl bilanzieren lässt. Und, das hatte ich eben schon erzählt, zum Beispiel die Wirtschaftsförderung, die ja auch eine 100%ige Tochter hier der Stadt Kiel ist, da diesen Hebel zu nutzen, um einfach konsequent das Thema auch in die Unternehmerschaft der Stadt und der Region zu bringen.
Wenn jetzt unsere HörerInnen sich die Folge anhören und denken, wow, diese Vision finde ich super und die will ich unterstützen und ich möchte mich dafür einsetzen, was würdest du denen für Tipps geben?
Das kommt natürlich darauf an, welche Möglichkeiten und Ressourcen die Zuhörenden haben. Also einmal gibt es natürlich immer die Möglichkeit, in unsere Regionalgruppe zu kommen und sich da mit anderen Menschen zu vernetzen, die genau das schon voranbringen wollen. Und im Idealfall sitzen natürlich die HörerInnen selbst in verantwortungsvollen Positionen, wo sie nicht nur sich in der Regionalgruppe engagieren, sondern es direkt in ihrem eigenen Umfeld umsetzen können. Und da, genau, ist natürlich maximal davon abhängig, in welcher Funktion und Position diese Menschen sitzen.
Wie kann man denn dich oder die Gemeinwohlökonomie-Regionalgruppe erreichen, wenn man jetzt noch Interesse hat oder wenn man euch unterstützen möchte?
Bald über unsere eigene Website. Aktuell sind wir vertreten auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook und haben eine Meetup-Gruppe. Da weiß ich jetzt nicht die Adresse aus dem Kopf. Die könnte ich nochmal aussuchen.
Die kannst du mir gerne schicken und dann verlinken wir das in unseren Shownotes.
Okay, alles klar. Gut. Und vielleicht noch, wir haben einmal im Monat veranstalten wir einen neuen Treffen für Leute, die eben der Regionalgruppe, die dazukommen möchten, wo sie einmal kurz abgeholt werden. Was ist das Thema Gemeinwohlökonomie, aber auch, wie sind wir als Regionalgruppe strukturiert und welche Möglichkeiten der Mitwirkung gibt es? Jeden ersten Mittwoch im Monat.
Okay, super. Dann bin ich mit meinen Fragen
am Ende. Jeden ersten Donnerstag im Monat.
Jeden ersten Donnerstag im Monat. Alles klar. Dann bin ich jetzt mit meinen Fragen am Ende. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was du noch nicht gesagt hast?
Vielleicht noch ganz, ganz grundsätzlich, das passt dann aber eher zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Was ich immer so spannend finde oder bemerkenswert finde an der Bewegung der Gemeinwohlökonomie ist, dass die Bewegung zwar vor 10 Jahren gegründet wurde, dass die Idee aber überhaupt nicht neu ist, sondern der Gedanke, der ist schon in unserem Grundgesetz verhaftet oder verankert im Artikel 14, wo es heißt, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. In der bayerischen Verfassung steht es drin, dass die sämtliche wirtschaftliche Tätigkeit dem Gemeinwohl dienen soll. Also man kann an ganz viele unterschiedliche Stellen gucken und überall steht, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Und das Einzige, in Anführungszeichen, was die Bewegung versucht, ist, das aktuelle wirtschaftliche Handeln wieder in Einklang zu bringen mit dem, was sowieso schon in unserem Grundgesetz steht. Also das finde ich immer noch mal interessant zu sagen, das ist überhaupt keine neue Idee. Die Idee ist total alt. Die Idee ist nur, das, was wir schon entschieden haben, auch in die Umsetzung zu bringen. Also das, wofür es schon einen breiten demokratischen Konsens gibt, das eben auch ins Tun zu bringen.
Danke dafür. Das ist nochmal ein sehr, sehr spannender Blickwinkel, finde ich, auf dieses Thema. Dass es eigentlich schon längst festgeschrieben steht, dass es so sein sollte eigentlich.
Genau, eigentlich. Aber irgendwo sind wir falsch abgebogen und haben leider die falsche Erfolgsmessung angesetzt.
Super spannendes Thema. Vielen, vielen Dank dir, Lisa.
Sehr gerne.
Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel weiteren Erfolg mit der Gemeinwohlgruppe.
Dankeschön.
Und euren Aktivitäten. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich hoffe, ihr konntet aus meinem Gespräch mit Lisa Budemeier genauso viel mitnehmen wie ich über die Theorie der Gemeinwohlökonomie und die ganze Idee dahinter. Jetzt wollen wir uns mal gemeinsam die Praxis anschauen und gucken, wie sich das aus Unternehmensperspektive alles so darstellt.
Herzlich willkommen, liebe Ines und lieber Christian. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast dabei seid.
Ja, hallo, moin.
Moin, moin, danke.
Vielleicht könnt ihr beide euch zu Beginn einmal kurz vorstellen und auch Ocean Basis.
Okay, mein Name ist Ines Linke und ich bin von Haus aus Meeresbiologin und habe vor 21 Jahren mit meinem Kollegen Christian Koch, Levent Pieker und Peter Krost, die eine Meeresumweltgutachtenfirma schon vorher gegründet haben, haben wir daraus zusammen Ocean Basis herausgegründet. Und zwar basierend auf der Idee, Nachhaltiges für Mensch und Meer zu tun. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend vielleicht, aber letztendlich basierend auf der Idee, nachhaltige Meeresalgen nachhaltig anzubauen. Wir haben also eine Aquakultur mit Meeresalgen entwickelt. Das war zunächst ein Forschungsprojekt von CRM. Und daraufhin, als das alles sehr gut klappte, haben wir die Idee gehabt, darauf Produkte dann zu entwickeln. Und jetzt, 20 Jahre später, können wir sagen, besteht Ocean Basis aus 4 Bereichen, Actives, Biotech, Cosmetics und Food. Wobei Actives eben ist Extrakte aus dem Meer, Extrakte aus verschiedenen Algen. Es gibt auch ein Kollagenextrakt aus Quallen. Biotech ist unser Forschungs- und Entwicklungsbereich. Unsere Herzen schlagen immer noch stark für Forschung und Entwicklung. Cosmetics, was so ein bisschen mein Kind dann auch mit ist, da haben wir die maritime Naturkosmetik-Serie Ocean Well entwickelt, basierend eben auf eben diesen unseren Algenextrakten und natürlichem Meerwasser. Und unser ganz jüngstes Kind ist Food, wo wir biologisch kultivierte oder ökologisch geerntete Algen, Meeresalgen getrocknet zum Essen anbieten, mit der Marke Meeresgarten. Ja, mittlerweile sind wir hier am Thiessenkai in Kiel, sitzen wir 20 Mitarbeiter. Ja.
Und ich bin der Christian Koch. Ich habe Maschinenbau in Karlsruhe studiert und dann noch ein MBA in Berkeley in Kalifornien gemacht und bin auch Gründungsmitglied und mache hier in der Firma den Kaufmann. Und wir sind ja angetreten mit der Vision, das Gute aus dem Meer zu holen und für den Menschen nutzbar zu machen. Immer unter der Prämisse, das Ökosystem Meer zu erhalten. Dafür ist zum Beispiel die Algenfarm ein ganz tolles Beispiel, weil sie CO2 bindet und Sauerstoff generiert im Wasser. Und diesen Anspruch, den versuchen wir seit Tag 1 bis heute hochzuhalten. Das geht auch so ein bisschen über in den Anspruch zu zeigen, dass Ökonomie und Ökologie sehr wohl zueinander passen und unter ein Dach passen.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in dieses vielseitige Unternehmen. Das ist ja wirklich spannend. Und ja, wir konnten ja auch schon einiges zu eurem Antrieb hören. Wir wollen ja heute über die Gemeinwohlökonomie sprechen aus der Unternehmenssicht. Und deswegen würde ich gerne einfach mal direkt starten mit der Frage, warum eigentlich Gemeinwohlökonomie? Also was ist euer Antrieb, euch Gemeinwohl bilanzieren zu lassen?
Also da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Das geht zurück auf ein Video, das ich von Christian Felber, dem Gründer der Gemeinwohlökonomie oder GWÖ, gesehen habe, wo mich nicht nur beeindruckt hat, dass der einen tollen Kopfstand machen kann, was ich nicht kann, sondern der Wertekanon, der in der Gemeinwohlökonomie zum Ausdruck kommt, Freiheit, Menschenrechte, Kooperation anstatt Konkurrenz, da habe ich mich so richtig zu Hause gefühlt und nicht nur ich persönlich, sondern wir haben den dann auch in der Firma gemeinsam geschaut, den Film. Und das passt wirklich sehr, sehr gut mit den Werten, wie wir sie hier in der Firma leben, zusammen. Und da war einfach so ein Impuls, wow, die GWÖ ist in Deutschland, aber auch in Spanien und Südamerika schon sehr weit verbreitet. Das sind Menschen, die ähnlich ticken wie wir. Wollen wir da nicht ein bisschen uns enger anbinden? Und sind also Mitglied in dem GWÖ-Verein geworden und haben dann hier in Kiel die Lisa Buddemeier kennengelernt. Und die macht ja auch GWÖ-Bilanzen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch auch was. Weil man damit natürlich mit so einer Bilanz die Sichtweise, die man hat, noch sehr viel besser konkretisieren kann und natürlich auch Anregungen aus dem Prozess einer GWÖ-Bilanzierung bekommt.
Vielleicht können wir einmal genauer anschauen, was eine GWÖ-Bilanzierung genau für ein Unternehmen bedeutet, also wie das funktioniert.
Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass eine GWÖ-Bilanz schaut, wie man in den verschiedenen Gruppen, in denen man agiert, als Mensch und als Unternehmen, wie die sich hinsichtlich der Werte, die der GWÖ insgesamt zugrunde liegen, spiegeln. Die Gruppen sind in dieser Bilanz eingeteilt in Lieferanten, Finanzierungspartner, Kunden, die Gesellschaft und die eigenen Mitarbeiter. Das sind fünf, ich sage jetzt mal, Personengruppen oder Organisationsgruppen, mit denen wir als Unternehmen interagieren. Und die Werte, die darin gespiegelt werden, das sind so Sachen wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Aus dieser Matrix, fünf Gruppen, vier Wertekategorien, entsteht eine Matrix, 5x4, 20 Felder. Und jedes einzelne Feld wird also in der Bilanz untersucht. Wie habt ihr es eigentlich mit der Menschenwürde bei euren Lieferanten? Wisst ihr denn überhaupt, ob eure Lieferanten sich von Kinderarbeit fernhalten oder ihre eigenen Mitarbeiter nicht ausnutzen und so weiter? Der Prozess, wir sind jetzt noch nicht fertig mit der GWÖ-Bilanz, aber wir können jetzt schon sagen, dass das nicht mit ein, zwei Sätzen zu beantworten ist, sondern das ist echt ein längerer Prozess, der ganz viel wiederum anschiebt. Und wir wissen jetzt schon, wir haben eine lange Liste von Fragen, die wir bearbeiten werden, bis zur Folgebilanz in vermutlich 2 Jahren.
Das zeigt ja aber dann auch schon, dass da auch teilweise viel Intransparenz herrscht und eben die Notwendigkeit besteht, bestimmte Dinge mal genauer anzuschauen und eventuelle Missstände irgendwie aufzudecken.
Genau.
Du hast jetzt schon etwas konkretere Beispiele genannt. Könnt ihr noch konkretere Beispiele nennen, was genau ihr bei euch jetzt bei Ocean Basis anschaut bei dieser Bilanzierung?
Also zum Beispiel jetzt ganz aktuell, was unsere Mitarbeiter anbelangt, wie viel Mitentscheidungsrechte haben die eigentlich und wie viel Freiheiten und wie glücklich sind die eigentlich hier im Unternehmen? Das kann man natürlich als Firmengründer und Eigentümer immer grundsätzlich sehr positiv beantworten. Aber wir hatten das Gefühl, das reicht vielleicht nicht aus, wenn wir hier spiegeln, wie zufrieden unsere Mitarbeiter sind. Und wir haben jetzt so eine Mitarbeiterumfrage. Eigentlich die Mitarbeiter haben eine Mitarbeiterumfrage gestaltet, wo so ganz interessante Fragen drin formuliert wurden. Zum Beispiel, wollen wir die Gehälter ganz transparent haben. Wollen wir eigentlich von jedem genau wissen, wie viel verdient er eigentlich? Fand ich eine sehr interessante Fragestellung. Oder sind eigentlich alle damit zufrieden, dass man bei uns den Urlaub nicht beantragt, sondern sich Urlaub nimmt und das mit den anderen abstimmt, sodass die Arbeit weitergemacht wird? So läuft das bei uns. Natürlich hat jeder seinen vertraglichen Urlaub, aber das wird nicht kontrolliert. Und das ist ja eine Sache, die beruht auf Vertrauen und Gegenvertrauen. Und das ist auch eine Frage, ist das Vertrauen eigentlich so groß, dass jeder auch dem anderen vertraut, dass der nicht mehr Urlaub nimmt, als ihm eigentlich zustimmt und so weiter. Das ist ein anderes konkretes Beispiel, was bei uns durch diese GWÖ-Bilanz angeschoben worden ist.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid noch mitten im Prozess der Bilanzierung, aber habt ihr jetzt schon das Gefühl, dass sich bestimmte Dinge bewegen? Also nehmt ihr schon Veränderungen wahr?
Also akut in bestimmten Prozessen würde ich sagen, jetzt noch nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade wie Christian eben schilderte beim Thema Mitarbeitende, da hat sich wirklich innerhalb der Gruppe, die sich dafür zuständig fühlen, eine ganz tolle Eigeninitiative und ganz toller Zusammenhalt miteinander auch entwickelt und auch völlig ein ganz spannender Dialog mit allen anderen Mitarbeitenden. Also insofern, da merkt man schon, dass da gerade ein ganz anderer positiver Spirit sich, also nicht, dass es vorher nicht auch positiv war, aber es ist jetzt nochmal so ein anderer Spirit da tatsächlich herrschte. Dann gibt es einen Bereich bei der GWÖ-Bilanz, wo man auch, was Christian schon erwähnte, wo man auf Lieferanten ja schaut und wie die arbeiten. Und da in dem Rahmen haben wir dann auch Fragebögen entwickelt oder einige Fragen entwickelt, die wir unseren Lieferanten gestellt haben. Und im Zuge dessen ist auch nochmal ein anderer Dialog oder eine andere Kommunikation mit verschiedenen Lieferanten da zustande gekommen. Das fand ich jetzt auch nochmal einen spannenden Prozess zu beobachten. Plus selber merkt man auch, Mensch, wenn wir auch auf neue Dinge, gerade an neuen Dingen arbeiten in der Forschung- und Entwicklungsabteilung, dass man da auch schon selber sich kritischer hinterfragt, ja Mensch, woher kommt denn das? Was hat er denn da? Und also so in der eigenen Einstellung da auch schon einiges passiert.
Ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, dass nicht nur nach der abgeschlossenen Bilanzierung Änderungen stattfinden, sondern jetzt auch schon während des Prozesses, dass man vielleicht auch einen anderen Blick auf das Unternehmen und Unternehmensprozesse bekommt. Mich würde noch interessieren, welche Ressourcen braucht denn ein Unternehmen für eine solche Bilanzierung? Also sowohl finanziell als auch, ja, was das Personal zum Beispiel angeht.
Ja, das können wir jetzt natürlich noch nicht abschließend beurteilen, aber ich sag mal so, das ist mitarbeiterabhängig. Man kann sich auch als Ein-Personen-Gesellschaft GWÖ zertifizieren lassen. Wir haben es mit unserer Schwesterfirma CRM gemeinsam getan. Das sind zusammen 30 Leute und das wird uns kosten irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Aber was schwerer wiegt, ist tatsächlich das persönliche Involvement und die Personalkapazität. Das haben wir jetzt auch nicht in Stunden gemessen. Aber wir können jetzt schon sagen, dass das viel Zeit erfordert. Natürlich kann man das auch so oder so machen. Besser ist zu sagen, wir haben uns dafür viel Zeit genommen. Und wir haben wirklich, ich sage jetzt nicht alle Mitarbeiter eingebunden, aber es war bei allen Themen sehr hohe Nachfrage. Wir haben bei allen eine Gruppe von 10 und mehr Mitarbeitern, die natürlich, um so ein Thema zu erarbeiten, sich dann auch wöchentlich treffen und dann glücklicherweise da auch sich so drin verfangen, dass das inhaltlich mächtig wird. Das Berichtsschreiben aufwendig und die Kommunikation untereinander auch sehr zeitintensiv. Ich kann da jetzt wirklich keine Mannstunden dran heften, aber es ist ein Prozess, der uns über ein halbes Jahr begleiten wird und sicherlich neben den sonstigen Aktivitäten das eine größte Projekt ist, was uns hier beschäftigt.
Dazu kann ich noch ergänzen, dass wir auch 5 Workshops, digitale in dem Fall, oder hybride, angestrebt haben, so dass wir, man kann es auch ganz selber ja durchziehen, diese GWÜ-Bilanzierung, aber wir haben uns da von Lisa und Gerd eben auch gerne jetzt die Hilfe geholt und haben das gesagt, dass wir da auch gerne deren Rat zu jedem einzelnen Thema halt in so einer Art 2-3-Stunden-Workshop auch nochmal erarbeiten oder inspiriert werden, Anleitung bekommen. Und da nehmen auch natürlich mehr Mitarbeiter dran teil, als jetzt in den Einzelbereichen, die dann an den Einzelteilen sitzen.
Wenn ihr sagt, dass das so abhängig davon ist, wie viel Zeit man tatsächlich da reinsteckt, würdet ihr dann auch sagen, dass ja jüngere, kleinere Unternehmen so eine GWÖ-Bilanzierung durchführen können?
Ja, allemal.
Unbedingt.
Man muss das nicht mit dem Zeitaufwand betreiben, den wir betreiben. Man hat übrigens auch wirklich tolle Hilfestellungen. Also bei uns ist das, sind das Lisa und Gerd, die uns da wirklich toll begleiten. Gerd hat schon jede Menge GWÖ-Bilanzen gemacht. Er bringt einfach einen Haufen Erfahrung damit. Und die Lisa ist eine hervorragende Moderatorin und kann das sehr gut gestalten. Und die GWÖ-Bilanz ist ein sehr, sehr transparenter Prozess. Das ist Teil der Bilanz, dass man die dann auch anschließend veröffentlicht. Hat den großen Vorteil, wir können uns auch die GWÖ-Bilanzen von anderen Unternehmen anschauen und uns anschauen, wie haben die das denn beantwortet, um das auch inhaltlich besser zu verstehen. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil da eben GWÖ-Bilanzen sind von Unternehmen, die bei uns Kunden sind, Unternehmen, die man auch so kennt, zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Namen, in Outdoor-Aktivitäten, VD, bekannt, die haben eine tolle GWÖ-Bilanz. Also man lernt da auch viel über andere Gleichgesinnte. Und hat gleichzeitig Anleitung für seine eigene Bilanz.
Genau, und dazu kommt auch, dass man ein Handbuch zur Verfügung hat. Und allein das Handbuch auch zu lesen, gibt auch nochmal viel Inspiration für auch also für eine Reflexion des eigenen Handels und eben auch vielleicht für das Zukünftige noch mehr.
Ihr hattet gesagt, dass ihr Einblick in die Bilanzierung anderer Unternehmen habt. Habe ich als Konsumentin denn auch diese Einblicke?
Ja. Ja. Das steht auf, die GWÖ-zertifizierten Unternehmen haben zumindest einen Auszug ihrer Bilanz oder eine Zusammenfassung auf ihren Websites.
Super, das ist dann ja auch auf jeden Fall, wie du sagtest, ein großer Teil der Transparenz. Dann würde ich gerne noch darauf zu sprechen kommen, was für Schwierigkeiten ihr seht, GWÖ-orientiert in einer kapitalistischen Gesellschaft zu handeln.
Also ich sehe da reflexartig wenig Konflikte, weil es an uns liegt, so GWÖ-orientiert zu arbeiten und zu agieren, wie wir das wollen. Und wenn wir bisher bei unseren Lieferanten zum Beispiel überwiegend auf Vertrauen gearbeitet haben, dann können wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, haben wir auch getan. Wir haben auch Lieferantenumfrage gemacht und versucht zu konkretisieren, wie GWÖ-orientiert arbeitet ihr eigentlich und eure Lieferanten. Also es hat so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen missionarischen Charakter, aber mir sind meine Werte natürlich wichtig und insofern ist es mir auch wichtig, dass die, mit denen ich zusammenarbeite, da reinpassen in dieses Wertegefüge. Und da stört mich keine Wirtschaftsordnung. Ich habe auch keine Berührungsängste mit Aktiengesellschaften oder anderen. Das ist wirklich unser Unternehmen, was entscheidet, wie weit wir das treiben wollen. Also so, ich sehe da keine Konflikte.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich sehe da überhaupt keine Konflikte mit der kapitalistischen Einstellungsweise, weil wir auch Werte leben und verfolgen. Gestartet sind wir eben mit Schwerpunkt auf umweltbezogene, positive Produkte da zu entwickeln, aber und haben instinktiverweise sozusagen mit Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität auch irgendwie das Team vergrößert und da Weiterentwicklungen gemacht. Und von daher, finde ich, passt das sehr gut eben auch in die GWÖ.
Ja, sehr spannend, weil das ja oft so als Spannungsfeld wahrgenommen wird. Wie steht ihr denn dann zu dem Thema Wachstum als Unternehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, da kann man jetzt sehr lange drüber referieren. Wir sind auf jeden Fall inzwischen so weit, dass wir unser Wachstum eher in qualitativer Hinsicht sehen als in quantitativer. Ein Hintergrund zum Beispiel ist, dass wir jetzt mit 30 Leuten eine Größenordnung erreichen, wo diese typischen Unternehmenskulturstrukturen, die wir über 20 Jahre lang aufgebaut haben, in Gefahr geraten. Zum Beispiel dieses auf gegenseitigem Vertrauen arbeiten, ohne Kontrollmechanismen und so weiter. Gleichzeitig sehen wir, dass das Agieren mit Mitarbeitern viel, viel mehr Raum einnimmt, als es früher der Fall war. Das ist teilweise toll, teilweise ist es aber auch nicht genau das, was wir wollen. Und nur eine höhere Umsatzzahl erreichen, das ist es sowieso schon mal gar nicht. Ich führe immer gerne in dem Zuge an, dass wir uns also ganz proaktiv von Amazon zurückgezogen haben. Wir hatten einen toll laufenden, wirklich umsatzmäßig boomenden Zweig mit Algen, alles über Amazon verkauft. Wir haben überhaupt keine Werbung gemacht. Das hat sich buchstäblich wie geschnitten Brot von selbst verkauft. Aber wir sind dann irgendwann zu der Überzeugung gekommen, dass Amazon so gänzlich entgegengesetzt unseren Wertevorstellungen ist, was Nachhaltigkeit anbelangt. Wir haben Amazon angefragt, was macht ihr eigentlich mit euren Retouren? Das wird alles weggeschmissen. Und was die Arbeitsbedingungen bei Amazon anbelangt, gibt's auch genug Informationen und. Und dann haben wir gesagt, nee, wir verkaufen gar nicht mehr über Amazon und haben auf da wirklich einen ganz erheblichen Anteil Umsatz verzichtet, vor allen Dingen potenziellen Umsatz, weil wenn das so weitergewachsen wäre, hätte das wirklich was ausgemacht. Und das fühlt sich verdammt gut an. Wir haben das kompensiert mit anderen Umsatzzuwächsen. Und da wollen wir hin, dass wir eigentlich guten Umsatz machen, nicht unbedingt hohen Umsatz.
Richtig.
Ich finde, es regt auf jeden Fall dazu an, den Begriff Wachstum mal zu überdenken und wie man ihn individuell definieren möchte. Sehr, sehr spannend. Ich würde gerne noch ein bisschen konkreter über Kiel zu sprechen kommen. Ihr seid ja ein Kieler Unternehmen. Und mich würde interessieren, ihr habt auch schon gesagt, dass ihr Kontakt zu LieferantInnen habt. Gibt es denn innerhalb von Kiel ein Netzwerk von GWÖ-bilanzierten Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Verein tätig sind?
Ja, da muss man leider sagen, das ist alles noch sehr überschaubar. Ich meine, dass wir in Kiel, wenn nicht das Erste, dann unter den Ersten überhaupt sind, die sich GWÖ bilanzieren lassen. Auch in ganz Schleswig-Holstein ist das noch dünn, aber es werden schnell mehr. Die GWÖ-Vereine in Schleswig-Holstein haben sich jetzt auch erst nach und nach gegründet. Also insofern, es gibt noch nicht dieses Netzwerk von Unternehmen. Es gibt von der Lisa Buddemeier organisiert GWÖ-Aktivitäten und auch Arbeitsgruppen und so weiter. Da sind viele drin, überwiegend Privatpersonen. Was aber auch hilft, den Gedanken zu streuen und auch dafür zu sorgen, dass es mehr Unternehmen geben wird, die sich bilanzieren. Beantwortet das deine Frage?
Ja, auf jeden Fall. Mich würde dann interessieren, wie würde denn Kiel in eurer Vision aussehen, wenn sich mehr Unternehmen GWÖ bilanzieren lassen würden?
Ich würde sagen, nach außen hin wird Kiel sich vielleicht gar nicht weiter verändern, weil wir sind schon ein netzwerkstarker Raum. Ich sag mal, die Mitunternehmen oder Kollegen, auch in der Forschung, mit denen wir zu tun haben, da ist man auf Augenhöhe und sehr ehrlich miteinander. Also ich würde da ganz viele schon ganz unbedingt in so ein GWÖ-Netzwerk mit rein denken, ohne dass sie jetzt bisher bilanziert sind. Also eigentlich denke ich, dass so für Kiel sehe ich jetzt schon eigentlich als guten Raum für diese Bewegung. Aber grundsätzlich kann man sagen, wird natürlich dann das noch ein größeres Miteinander vielleicht auch geben. Und ich sehe es auch vielleicht in dem Sinne gar nicht so sehr regional, wie einfach auch branchenintern. Das ist auch schön. Da merken wir sind ja auch in der Naturkosmetikbranche aktiv. Da ist auch schon ein tolles Miteinander. Und wir haben jetzt da auch Lieferanten in der Branche, denen wir jetzt auch schon GWÖ-bedingt Fragen gestellt haben. Und die fanden das ganz spannend. Die wollen sich daraufhin jetzt auch GWÖ bilanzieren lassen. Also insofern, da denke ich, wird insgesamt so dass das Miteinander besser. Aber jetzt nochmal auf Kiel zurückzukommen, denke ich, das kann das eigentlich dann auch nur stärken, wenn mehr Firmen in so einem Bereich aktiv sind.
Also ich münze das jetzt mal um in die Frage, was für eine Utopie habe ich eigentlich für Kiel? Und da kommt natürlich erstmal, dass eine Utopie ist ja von der Definition her schon eine fiktive, nicht realisierbare Angelegenheit. Aber es gibt auch viele Philosophen, die sich mit dem Begriff auseinandergesetzt haben. Und ich weiß jetzt nicht wer, aber irgendjemand hat daraus die Zukunftswerkstatt gemacht, wo Utopie auf dem Weg der Umsetzung von neuen Gesellschaftsstrukturen eine Phase ist. Und so sehe ich das hier, dass wir mal versuchen zu fliegen ohne Gewichte, die einen dauernd runterziehen, ohne diese Fragen, ja, aber ist das denn machbar und so weiter, sondern jetzt einfach mal fliegen und dann sich vorzustellen, wie wäre das denn, wenn wir fliegen könnten. Und für mich ist dann ein wesentlicher Punkt zum Beispiel, dass es keine Angst mehr gibt, keine Angst vor Menschgemachtem, Menschen oder Menschgemachtem. Also zum Beispiel keine Angst vor Hassbotschaften, keine Angst vor Arbeitslosigkeit, keine Angst vor Krieg, sehr wohl aber natürlich Angst vor Naturkatastrophen oder Angst vor Schicksalsschlägen, aber eben nichts Menschgemachtes. Und konkret für Kiel, das betrifft natürlich die Welt, aber Kiel natürlich auch. Kiel konkret, Utopie, da würde mir einfallen, eine Seilbahn mit Ökostrom über die Förde. Ich finde, Kiel hat so viel mit Wasser zu tun. Oder Wassertaxis mit Sonnenenergie betrieben. Sowas wäre da bei mir. Nachhaltigkeit und Kiel, das passt gut zusammen, finde ich.
Wunderbar. Du, Ines, sagtest, dass du Kiel als Raum siehst, in dem eigentlich ja diese Ausbreitung von GWÖ als Konzept Fuß fassen kann. Würdest du also sagen, dass in deiner Zukunftsvision Kiel, dass es Standard wäre, in Kiel GWÖ bilanziert zu sein, dass das ein neuer Standard ist?
Das kann sehr gut eine Zukunftsperspektive sein. Das stelle ich mir auch so vor. Kiel erfindet jetzt auch gerade sich so insofern ein bisschen neu oder entwickelt sich weiter das Thema Meeresschutz, weshalb wir ja mit der Firma auch angetreten sind, im Grunde aktiv zu werden. Da gibt es jetzt auch zunehmend Netzwerke und Aktivitäten, auch im kulturellen Bereich zum Thema Meeresschutz. Und das passt einfach genau rein in diese ganze GWÖ-Familie, kann man sagen. Das ist auch jetzt nicht nur auch wirtschaftlich kapitalistisch zu sehen, ich finde auch dieses ganze Kulturelle dabei. Und das, was Christian eben beschrieb, dieses auch mit keiner Angst mehr haben, auch dieses miteinander reden und zu kommunizieren, das ist so, das wäre so meine Utopie, dass wir alle eine große meeresschützende Stadt oder Welt werden.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ihr beide sagen würdet, dass wir eigentlich einfach nur weniger Angst haben müssten, und offen sein müssten für solche Ideen.
Absolut.
Auf jeden Fall, ja. Und partnerschaftlich denken, nicht dieses Konkurrenzdenken.
Mhm. Ihr habt vorhin schon gesagt, dass Lisa Buddemeier eine große Hilfe im Raum Kiel ist für Unternehmen, die sich GWÖ bilanzieren lassen möchten. Habt ihr denn jetzt durch euren Prozess, den ihr gerade durchgeht, noch konkrete Tipps für andere Unternehmen, die ihr denen bis auf keine Angst haben, an die Hand geben möchtet?
Also da würde ich mit der Antwort tatsächlich warten, bis wir mit der Bilanzierung fertig sind. Was ich sagen kann, ist, dass wir jedem und jedem Unternehmen empfehlen würden, mit Lisa Buddemeier und Gerd das zu machen, einfach weil da so viel Erfahrung ist. Das hilft enorm. Ansonsten würde ich auch nur einfach jeden ermutigen, so eine GWÖ-Bilanz zu machen. in welchem Ausmaß auch immer, aber es ist einfach sinnvoll, sinn- und seelenvoll, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das ist vielleicht auch der Punkt, wenn man so eine GWÖ-Bilanz macht, kriegt man quasi dann auch einen Gutachter nachher auf den fertigen Bericht zu schauen sozusagen und dann bekommt man Punkte. Und das ist auch der Punkt, dass man, im wahrsten Sinne des Wortes, der Punkt, sich vorher klar zu machen, will ich jetzt eine besonders hohe Punktzahl erreichen, will ich jetzt schon perfekt GWÖ-mäßig dastehen oder, so wie wir es für uns gesagt haben, einfach zu schauen, wo stehe ich jetzt in diesen ganzen Fragestellungen? Bei der GWÖ-Bilanz werden einem auch sehr schöne Berichtsfragen auch zur Seite gestellt, an denen man sich so langhangeln kann. Das fand ich auch sehr hilfreich. Und für uns war es auch dieser Punkt, dass wir sagen, wir wollen das in 2 Jahren wieder machen und schauen, haben dann das Bestreben, da noch besser zu werden. Und insofern ist das einfach auch, finde ich, auch sehr bereichernd, die ganze Geschichte.
Ihr habt ja gesagt, dass jetzt noch nicht so ein konkretes, feststehendes Netzwerk besteht. Würdet ihr euch dann bereit erklären, wenn Unternehmen vielleicht doch noch ein kleines bisschen Angst haben, aber diesen Schritt gerne gehen würden, dass die sich auch bei euch melden können bei Fragen?
Ja, ja. Sofort, klar.
Sicherlich.
Ganz offen.
Super, dann packen wir eure Kontaktdaten auf jeden Fall in die Shownotes beim Podcast, dann kann man sich bei euch melden. Ich danke euch. Ich habe keine Fragen mehr. Habt ihr noch etwas von eurer Seite, was ihr noch gerne loswerden möchtet?
Ja, nur, dass ich Kieltopia eine tolle Initiative finde und ich finde klasse, dass ihr 4 das macht.
Dankeschön.
Und bin da sehr gerne Teil von.
Ja, wir sind froh, dass ihr auch Teil davon seid.
Ja, und ich kann mich auch nur bedanken und vielleicht sagen, dass man es einfach machen sollte. Viele denken immer so, hätte, könnte, wollte und im Grunde ist doch der Punkt, dass man es einfach macht.
Das hast du wunderbar gesagt. Ich finde, das ist ein klasse Abschlusswort. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dieses Gespräch mit mir zu führen. Und ich danke euch auch für den sehr, sehr offenen Einblick in euer Unternehmen. Das war super spannend, mal so ein praktisches Beispiel auch zu sehen. Für viele ist das ja immer ein sehr abstraktes Konstrukt. Ja, auf jeden Fall tolle Einblicke. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf alle bevorstehenden Entwicklungen bei euch bei der GWÜ-Bilanzierung. Vielen, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Auch dann.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Ja, das waren auf jeden Fall 2 super spannende Interviews mit jede Menge Informationen. Vielleicht schaffen wir es ja, die wichtigsten und spannendsten Punkte einmal festzuhalten.
Genau. Ich glaube, als erstes ist es mal wichtig, den genauen Unterschied nochmal hervorzuheben zwischen dem Kapitalismus, der ja heute unser Wirtschaftssystem ist, und der Gemeinwohlökonomie. Und Lisa hat es sehr gut ausgedrückt, der Unterschied liegt eigentlich schon im Wort. Wie das Wort Kapitalismus schon sagt, liegt dort der Zweck oder der oberste Sinn aller wirtschaftlichen Tätigkeiten darin, das Kapital zu vermehren. Also ein Unternehmen möchte vor allem Profit erwirtschaften. Und in der Gemeinwohlökonomie steht natürlich, ja, wie der Name sagt, das Gemeinwohl eben im Vordergrund.
Genau, und die Gespräche haben ja auch super gezeigt, wie einfach wir von einer solchen kapitalistischen Marktwirtschaft hin zu einer ethischen kommen. Ein Beispiel, was da bei mir total hängen geblieben ist, ist, dass Ocean Basis sich aktiv dagegen entschieden hat, auf den Gewinn, den sie durch den Verkauf ihrer Produkte über die Plattform Amazon, dass sie auf diese verzichten. Also einfach aus dem Grund, dass Amazon nicht die gleichen Werte vertritt, wie sie als Unternehmen vertreten möchten. Und ja, da haben sie eben ganz aktiv sich gegen den Gewinn und für das Gemeinwohl entschieden.
Riesenrespekt dafür auf jeden Fall. Das fand ich wirklich richtig beeindruckend und total inspirierend. Und es zeigt so schön, dass die Gemeinwohlökonomie, das hat Lisa ja auch hervorgehoben, dass es eben ein Wirtschaftssystem ist, was ganz stark an bestimmten menschlichen Grundwerten orientiert ist. Und da ist Ocean Basis einfach mit einem riesig guten Beispiel vorangegangen und hat wirklich aufgrund dieser Werte auf ganz viele Einnahmen verzichtet.
Ja, zum Beispiel auch die Teilhabe, die Mitarbeitende bei Ocean Basis im Unternehmen haben. Also ich fand den Gedanken total cool, dass die Mitarbeitenden die Umfrage für Mitarbeitende selber formulieren. Also um selber wirklich eben entscheiden zu können, was sind überhaupt Themen, die uns beschäftigen, die uns interessieren als ArbeitnehmerInnen. Und ich fand auch total schön zu sehen, wie durch diese Gemeinwohlbilanzierung jetzt schon eine interne Entwicklung wahrgenommen wird, dass alle wirklich für diese eine Sache stehen und ja, das Unternehmen so gestalten möchten, dass sie ihre grundlegenden Werte der Gemeinwohlökonomie eben in diesem Unternehmen ausleben können.
Ja, und das spiegelt genau das wider, was Lisa ja auch gesagt hat. Es ist ja nun mal leider noch so, dass man durch eine Gemeinwohlbilanz jetzt keine Steuervorteile beispielsweise hat, sondern der Antrieb, sich bilanzieren zu lassen, muss immer aus einem selbst herauskommen. Und das zeigt ja zum einen, dass die Unternehmen natürlich diesen Wert haben müssen und sagen müssen, boah, mir ist das wichtig, ich möchte das machen. Ein zweiter Antrieb kann aber auch sein, ich möchte mal genauer schauen, was eigentlich bei uns im Unternehmen so abläuft und wie wir wirklich dastehen. Und dass diese Bilanzierung oder dieser Prozess dahinter eine richtig gute Möglichkeit bietet, mal ganz viele Prozesse umzudrehen und zu schauen, okay, was machen wir hier eigentlich genau und wie gut sind wir da eigentlich aufgestellt und mal wirklich richtig genau hinzuschauen, was man noch alles machen kann und wie man sich verbessern kann. Also das ist eine sehr, sehr große interne Motivation braucht eigentlich, um das zu machen und dass das halt innerhalb eines Unternehmens so viel auslösen kann.
Ja, auf jeden Fall super inspirierend, finde ich. Ich fand auch ganz, ganz spannend den Aspekt, den Lisa noch genannt hatte, dass die Idee der Gemeinwohlökonomie ja überhaupt nichts Neues ist.
Ja, es steht nämlich im deutschen Grundgesetz. Das fand ich auch Wahnsinn. Eigentum verpflichtet dazu, dieses Eigentum dem Gemeinwohl zu widmen. Und das ist ja nicht mehr das, was passiert bei den meisten Unternehmen. Die nutzen eben ihr Eigentum, was sie haben, zur Profitmaximierung und nicht zur Maximierung des Gemeinwohls. Und das fand ich so spannend, dass es wirklich im Gesetz steht oder in der Bayerischen Verfassung zum Beispiel.
Ja, voll. Und ich glaube, sie hat es irgendwie so formuliert, dass wir einfach an einem bestimmten Punkt falsch abgebogen sind. Ich meine, das ist irgendwie total absurd.
Ja. Was mich an der Gemeinwohlökonomie oder an dieser Idee so begeistert, ist, dass es eben so ein konkretes Instrument bietet, wieder in die richtige Spur zu kommen und dieses falsche Abbiegen quasi wieder zu korrigieren. Also bei vielen anderen Ansätzen, die ich mir schon mal angeschaut hatte, also es gibt ja viele Ideen, wie man jetzt unsere Wirtschaft nachhaltiger gestalten kann, aber meistens kam mir das ein bisschen abstrakt vor und schwer greifbar und mir fehlte irgendwie so dieses Mittel, womit man jetzt da hinkommt. Und das bietet ja die Gemeinwohlökonomie mit der Bilanzierung eben. Das finde ich so spannend dabei.
Genau, und für mich macht es das besonders anwendbar, weil es eben auch in Anschluss an diese Gemeinwohlbilanzierung konkrete Instrumente, wie zum Beispiel über die Steuern, bietet, wie wir die Unternehmen unterstützen können, die eben eine gute Gemeinwohlbilanzierung haben, also die sich für das Gemeinwohl einsetzen und dann eben zum Beispiel, du hast es vorhin schon genannt, Steuererleichterung erfahren.
Ja, genau. Und dadurch gibt es ja ganz einfache Wege, die Wirtschaft in die richtige Richtung zu lenken. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich echt gedacht, wow, ey, das ist ja machbar. Also es hat irgendwie dann doch total viel Hoffnung gemacht, fand ich.
Auf jeden Fall. War dir das vorher bewusst, dass diese Bilanzierung gar nicht nur auf Unternehmensebene stattfinden können, sondern auch auf kommunaler Ebene?
Nee, überhaupt nicht. Also dieser Begriff Gemeinwohlökonomie hat mich halt so sehr nur an Wirtschaft denken lassen, dass ich dann Wirtschaft auch wirklich nur auf Unternehmensebene gesehen habe und immer an diese Unternehmen gedacht habe. Aber es ergibt ja total viel Sinn, dass sich Kommunen auch bilanzieren lassen. Und Lisa hat ja ein, zwei Beispiele genannt, warum das auch so wichtig ist.
Ja, ich fand das Beispiel mit den Ausschreibungen da total interessant, weil das ja zeigt, wie viel Einfluss eine Kommune mit Entscheidungen haben kann, indem sie eben nicht das Unternehmen wählt, das die geringsten Kosten hat, sondern was zum Beispiel eine gute Gemeinwohlbilanz hat.
Genau, an Ausschreibungen habe ich vorher auch noch gar nicht so gedacht. Oder was Lisa ja zum Beispiel auch noch gesagt hat, die Kieler Woche, also so Großveranstaltungen und vor allem jetzt mit der Kieler Woche eine mit, die ja wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert und Ausstrahlung auch hat für die Stadt, dass man die ja auch nach Gemeinwohlwerten gestalten könnte. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, wo die Stadt wirklich einiges steuern kann, auch in der Außenwahrnehmung, ne, um das zur Schau zu stellen und diese Idee zu verbreiten und zu zeigen, hey, wir machen hier was.
Auf jeden Fall, da könnte die Stadt mit so einem positiven Beispiel vorangehen. Aber wenn wir jetzt schon über die Stadt Kiel sprechen, vielleicht können wir dann ja auch einmal über die konkrete Vision für Kiel sprechen.
Genau, Lisa hatte es ja mehr oder weniger eigentlich ziemlich schön gefordert. Die Stadt Kiel sollte sich doch einfach mal Gemeinwohl bilanzieren lassen.
Ja, ich fand das total cool, dass sie so eine direkte Forderung ausgesprochen hat. Und ich finde ja auch, dass man in Kiel schon merkt, dass diese Grundwerte eigentlich schon existieren. Also wir waren ja auch viel in Kontakt mit der Stadt und auch in den Unternehmen merkt man, dass wir die gleichen Grundwerte teilen. Und die Stadt Kiel hat sich ja auch in vielen Punkten schon als sehr positives Beispiel herausgestellt.
Genau. Kiel ist ja eine der ersten Städte, die den Klimanotstand ausgerufen hat in Deutschland, eine der ersten Städte, die einen konkreten Klimaschutzplan aufgestellt hat und auch eine der ersten Städte mit einem wirklich großen Zero-Waste-Konzept. Und das zeigt ja, wie hoch oder was für einen hohen Stellenwert Nachhaltigkeit bei der Stadt hat. Und wie du sagtest, wir haben auch mit ein, zwei Mitarbeitenden gesprochen der Stadt, die genau diese Grundwerte auch teilen. Und vielleicht, da fehlt dann halt einfach noch der Mut. Und das wäre ja die Vision, ne? Dass die Leute mutiger werden und die Stadt mutiger wird, um wirklich mit einem richtig positiven Beispiel voranzugehen. Das wäre ja einfach eine Riesenchance, finde ich.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil sich ja auch zeigt, dass diese Aktivitäten, wie zum Beispiel den Klimanotstand auszurufen, dass das eine so große Tragweite hat. Also es folgten ja immer mehr Städte, die das Gleiche gemacht haben und diese Relevanz ja auf städtischer Ebene gezeigt haben. Und das würde diesem ganzen Thema Gemeinwohlökonomie so viel Reichweite geben. Und andere Städte könnten sich anschauen, ey cool, wie macht die Stadt Kiel das? Sie können in Austausch kommen und das dann ja auch viel einfacher umsetzen, weil diese Hürde wegfällt.
Genau. Lisa hatte mir nach dem Interview, als leider die Aufnahme schon vorbei war, nochmal als Tipp gegeben, die Stadt Amsterdam zum Beispiel zu erwähnen, die vorangehen, indem sie auf die Donut Economics setzen. Also ein ähnliches Modell, das ist sehr, sehr stark verwandt mit der Gemeinwohlökonomie. Da ist einfach eine große europäische Stadt mit gutem Beispiel vorangegangen und da sagt ja auch keiner, ey, wie blöd sind die denn? Also deswegen, also warum macht Kiel sowas nicht auch? Das wäre doch echt super.
Auf jeden Fall. Vielleicht können wir auch noch mal auf die Vision von Ocean Basis eingehen, aus der Unternehmensperspektive. Was ich da ganz toll fand, war dieser Netzwerkgedanke. Also, dass sie sich wünschen, dass innerhalb von Kiel oder auch über Kiel hinaus ein riesiges Netzwerk an Unternehmen entsteht, die sich Gemeinwohl bilanzieren lassen und partnerschaftlicher auch miteinander zusammenarbeiten, dass nicht mehr dieser Konkurrenzgedanke besteht, dass man sich austauscht und sich gegenseitig hilft und ja, dass es irgendwie so zur Normalität wird, dass Unternehmen sich Gemeinwohl bilanzieren lassen.
Ja, ich fand in dem Interview total schön zu merken, wie Ocean Basis jetzt schon einen Einfluss hat auf andere Unternehmen, die zum Beispiel in deren Lieferkette integriert sind, weil die natürlich dort nachfragen müssen für ihre Bilanzierung. Hey, wie seid ihr denn dort aufgestellt in Sachen Gemeinwohlökonomie? Und das stößt ja bei den Zulieferunternehmen, das stößt ja was an und die machen sich ja Gedanken darüber und so verbreitet sich das Konzept ja immer weiter und so könnte halt von Kiel aus ja ein richtig schönes Netzwerk entstehen von Unternehmen, die gemeinwohlbilanziert sind.
Ja, es zeigt eigentlich, dass wenn wir alle einfach ein bisschen mutiger sind, wie einfach sich diese Vision verbreiten könnte und zu einem richtigen Selbstläufer eigentlich werden könnte.
Genau, und so können wir ja, würde ich sagen, als obersten Tipp für unsere HörerInnen einfach mal sagen, seid mutig.
Auf jeden Fall und ich fand, die Interviews haben auch gezeigt, dass jede und jeder von uns da aktiv werden kann. Also einfach, indem wir am Arbeitsplatz diesen Gedanken einer Gemeinwohlökonomie mal benennen und Prozesse anstoßen, uns austauschen und ja, einfach mal dieses Thema auf den Tisch bringen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Thema Gemeinwohlökonomie an einigen Arbeitsplätzen noch nie Thema war und einigen das vielleicht gar nicht sagt.
Genau, und es will ja auch niemand. Weiß nicht, diese negativen Konsequenzen des Kapitalismus, die möchte ja niemand. Diese Ausbeutung der Umwelt und Ausbeutung von Arbeitskräften. Die Gemeinwohlökonomie, die basiert ja auf Grundwerten, die zutiefst menschlich sind. Jeder von uns teilt ja diese Werte und deswegen wird ja auch niemand von Grund auf sagen, wenn man jetzt zu dieser Person ankommt und mal diesen Gedanken Gemeinwohlökonomie anstößt, da wird ja niemand sagen, hau mir ab damit. Also alle werden da ja irgendwie ein offenes Ohr für haben und auch wenn es vielleicht nicht direkt umgesetzt wird, trotzdem hat man damit ja was angestoßen und diesen Gedanken mal verbreitet und in den Raum geworfen. Das ist ja schon total viel wert.
Ja, und ich finde auch, dass in dem Interview mit Ines und Christian deutlich geworden ist, wie viel Macht Mitarbeitende da eigentlich haben. Also, dass so eine Entwicklung auch aus dem Unternehmen heraus stattfinden kann. Das muss nicht der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sein, die sagt, wir lassen uns jetzt Gemeinwohl bilanzieren, sondern das kann jede und jeder von uns einfach mal ja, in die Diskussion bringen.
Genau, und wenn ihr zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet, dann lasst euch nicht von der Geldsumme zurückschrecken, die Christian zwischendurch mal genannt hat. Er hat ja wirklich sehr stark betont, dass die dort bei Ocean Basis einfach sehr, sehr, ja, alles sehr, sehr genau unter die Lupe nehmen und sich sehr, sehr viel sehr viel Ressourcen dafür aufwenden, weil die wirklich genau nachschauen wollen. Aber man kann es ja auch mit weniger Aufwand betreiben und trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen.
Ja, und was ich auch nochmal betonen möchte, ist, dass ihr euch wirklich auch viel Unterstützung suchen könnt. Also geht in den Austausch mit Unternehmen wie Ocean Basis, die ja auch selber gesagt haben, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Und auch eben diese Regionalgruppe Kiel, die kann euch dabei unterstützen, wenn ihr Fragen habt. Und ja, ihr seid auf jeden Fall nicht allein mit der Thematik.
Genau, ich bin mir sicher, Lisa freut sich über jedes Unternehmen oder jede Behörde, die sich irgendwie Gemeinwohl bilanzieren lassen wollen. Und ja, steht da mit Rat und Tat zur Seite.
Auf jeden Fall. Ja, ich fand die heutige Folge auf jeden Fall super, super spannend. Ich habe so viel Neues gelernt und bin richtig inspiriert.
Ja, mir geht's genauso. Also ich habe mich vorher schon richtig drauf gefreut. Und als ich dann das Gespräch mit Lisa geführt habe und dein Gespräch gehört habe, war ich echt begeistert. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch genau wie du echt unfassbar viel Neues gelernt.
Ja, was ich so besonders inspirierend für mich fand, war, wie sehr die Leute, die wir interviewt haben, dahinter standen. Die waren so grundüberzeugt von der Idee der Gemeinwohlökonomie, das hat richtig angesteckt.
Ja, auf jeden Fall. Der Funke ist auf jeden Fall übergesprungen, kann man sagen.
Genau. Bevor wir die heutige Folge beenden, möchten wir noch einen kleinen Dank aussprechen, und zwar an das Fleet 7. Vielleicht ist es ja einigen von euch aufgefallen, dass die Tonqualität heute etwas besser ist. Wir nehmen nämlich heute nicht in Nils WG-Zimmer auf, wie sonst immer, sondern im Podcast-Studio des Fleet 7.
Genau. Vielen, vielen Dank an das Fleet 7 und vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass wir uns in 2 Wochen wieder hören.
Genau, da sprechen wir nämlich mit Students for Future über das Thema Klimaneutralität. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit bis dahin und bis in 2 Wochen.
Genau, bis dann.
Tschüss.